Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Was erwartet Sie in den folgenden Minuten? In unserer Serie Entdeckungskreise durch Tschechiens Kreise laden wir Sie nach Südböhmen ein. Der Schwarze Turm, der Přemysl Autokarplatz und mehrere weitere Sehenswürdigkeiten stellt Ihnen Till Janser während einer Führung durch Budweis vor. Zuvor jedoch berichten wir über geplante Änderungen im Arbeitsgesetzbuch und über die sogenannten Przewalski-Pferde aus dem Prager Zoo, die bald in Kasachstan in die freie Wildbahn entlassen werden. Bleiben Sie dran. Zuerst das Neueste aus Tschechien mit Ferdinand Hauser.
Die Nachrichten. Der tschechische Senat hat am Mittwoch das neue Gesetz zur Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare gebilligt. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, den Gesetzestext ohne Diskussion im Eilverfahren zu genehmigen. Dadurch sollten langwierige Debatten oder die Blockierung des Gesetzes durch Gegner der Novelle verhindert werden. Durch die Gesetzesänderung können gleichgeschlechtliche Paare in Tschechien eine Partnerschaft eingehen und bekommen zum Teil die gleichen Rechte wie Eheleute. Die Novelle wird nun Staatspräsident Petr Pavel zur Unterschrift vorgelegt. Das Gesetz soll mit Beginn kommenden Jahres in Kraft treten. Tschechiens Premier Petr Fiala ist zuversichtlich, dass die USA weitere Militärhilfen für die Ukraine freigeben. Er sagte dies am Dienstag nach einem Treffen mit Kongressabgeordneten in Washington vor Journalisten. Bei einer Rede im konservativen Hudson Institute sagte Fiala zuvor, ohne die USA könne man keine Krisen der Gegenwart und der Zukunft lösen. Hinsichtlich der tschechischen Initiative, bei der für die Ukraine Artilleriemunition aus Drittländern beschafft werden soll, teilte Fiala mit, 500.000 Schuss Munition habe man bereits beschafft. Er sehe keinen Grund, warum man diese Zahl innerhalb eines Jahres nicht auf 1 Million erhöhen könnte. Später konkretisierte Fiala auf Nachfrage, man habe bereits Verträge für 180.000 Schuss Munition abgeschlossen, weitere 300.000 Stück könne man sehr schnell beschaffen. Medienberichten zufolge beteiligen sich um die 20 Länder an der tschechischen Initiative. Für die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament interessieren sich 38% aller Tschechen. Dies hat eine Umfrage von Eurobarometer ergeben. Der Wert liegt zwar 22 Prozentpunkte über dem von vor 5 Jahren, 62% aller Befragten gaben aber an, sich nicht für die Wahl zu interessieren. Bei der zurückliegenden Europawahl 2019 hatte Tschechien eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen in der EU. Nur 28% aller Stimmberechtigten gingen damals zu den Urnen. Zahnärzte aus Nicht-EU-Ländern könnten in Zukunft einfacher in Tschechien eine Anstellung finden. Dies sieht eine Gesetzesänderung vor, die am Dienstag im Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Sie muss nun vom Senat bewertet werden. Mit der Novelle soll auf den Mangel an Zahnärzten in Tschechien reagiert werden. So könnten Dentisten aus Drittländern hierzulande in Zukunft unter Aufsicht eines tschechischen Arztes behandeln. Bisher müssen entsprechende Fachkräfte eine Sprachprüfung ablegen, ihr Diplom in Tschechien anerkennen lassen und eine Approbation beantragen. 100 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele haben sich bereits über 40 Tschechen für Paris qualifiziert. Insgesamt könnten rund 100 tschechische Sportler an den Wettkämpfen in der französischen Hauptstadt teilnehmen. Darüber informierte am Mittwoch die Presseagentur CTK. Die Nachrichtenagentur verwies zudem auf eine Analyse des Unternehmens Gracenote, das regelmäßig Schätzungen für wichtige Sportereignisse veröffentlicht. Den Experten zufolge könnte Tschechien in Paris 9 Medaillen bekommen. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter für den 18. April. Am Donnerstag ist es in Tschechien wechselhaft und ortsweise kann es Schauer geben. Die Tageshöchstwerte erreichen 7 bis 11 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Ferdinand Hauser. Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat am Dienstag seinen Entwurf für ein neues Arbeitsgesetzbuch in Tschechien vorgelegt. Damit soll der Arbeitsmarkt effektiver gestaltet werden. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Flexibilität ist das Stichwort. So stellte der Minister für Arbeit und Soziales, Marian Jurečka, am Dienstag seinen Vorschlag für eine Novelle des tschechischen Arbeitsgesetzbuches vor. Darin finden sich etwa Maßnahmen, Arbeitsplätze besser an die Bedürfnisse von Eltern anzupassen. Für diejenigen, die früher aus der Elternzeit zurückkehren, soll ihr ursprünglicher Arbeitsplatz reserviert bleiben. Diesen Anspruch gibt es bisher nur bei voller Ausschöpfung der Elternzeit im Umfang von 3 Jahren. Jurečka erläutert.
Dies wurde bisher umgangen, indem dann offiziell eine andere Tätigkeit aufgeschrieben wurde. Jetzt ermöglichen wir, auf Teilzeit zurückzukehren oder in Dienstverträge einzusteigen, je nachdem, was am besten passt. Dabei wird klar gesagt, dass es sich um die konkrete Tätigkeit handelt, die auch vorher ausgeübt wurde.
Eine weitere Änderung betrifft schnellere Kündigungen. Die vorgeschriebene 2-monatige Frist soll nicht mehr erst zu Beginn des folgenden Monats anbrechen, sondern schon ab dem Tag der Zustellung. Der Arbeitnehmer könne dadurch zügiger eine neue Stelle antreten, so die Begründung des Ministers. Jiří Vaňásek, stellvertretender Vorsitzender des Gewerkschaftssachverbandes ČMKOS, sieht das anders. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte er:
Beim Arbeitsamt sind zwar genügend freie Arbeitsstellen registriert, aber 70% davon betreffen unqualifizierte Tätigkeiten. Wenn jemand also heute seine Beschäftigung verliert, kann es sein, dass er nicht sofort wieder eine Stelle in der gleichen Qualifikation oder auch in seiner Region findet.
Jurečka setzt dem entgegen.
Auch die Gewerkschaften müssen erkennen, dass das Arbeitsrecht modernisiert und an die Dynamik der Entwicklung angepasst werden muss. Die Menschen wollen heute schneller den Arbeitsplatz wechseln und bleiben nicht das ganze Leben bei einer Firma. Es ist auch eine Reaktion darauf, was in der Welt um uns herum geschieht.
Dabei werde auf die Bedürfnisse beider Seiten, also sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, geachtet, ergänzt der Minister. Das gelte ebenso für den Vorschlag einer verlängerten Probezeit. Sie soll laut Gesetzesentwurf von derzeit 3 auf dann 4 Monate ausgeweitet werden können, bei Führungspositionen sogar auf 8 Monate. So hätten alle Beteiligten die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, argumentiert Jurečka. Aleš Juchelka von der Oppositionspartei ANO warnt hingegen.
Diese 4 Monate könnten von den Arbeitgebern missbraucht werden. Saisonarbeit dauert oft nur 4 oder 5 Monate. Firmen könnten die Leute dazu anheuern und innerhalb eines Tages dann auch leicht wieder loswerden.
Nicht in die Novelle aufgenommen wurde die Möglichkeit einer Kündigung ohne Angabe von Gründen. Dafür hatte etwa der Wirtschaftsrat der Regierung plädiert. Auch Finanzminister Zbigněk Stanjura ist ein Fürsprecher. Dazu sagt Jurečka:
Das ist Ihre Meinung. Ich bin nun verantwortlich für diese Novelle. Für mich ist diese Kündigungsart kein Thema. Ich will nicht, dass sie im Text ergänzt wird. Ich denke, der Arbeitsmarkt hat derzeit andere Probleme und hängt nicht von diesem einen Punkt ab.
Seinen Kabinettskollegen wird Jurečka den Gesetzesentwurf im Mai vorlegen.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über die geplanten Änderungen im Arbeitsgesetzbuch. Der Prager Zoo ist in Europa führend bei der Zucht der sogenannten Przewalski-Pferde. In den vergangenen gut 10 Jahren wurden diese Wildpferde von dort in die Mongolei gebracht und mit Erfolg in die freie Wildbahn entlassen. Nun wird das Auswilderungsprogramm in Kasachstan fortgesetzt. Margareta Kachlíková weiß mehr.
Der Prager Zoo will in Kasachstan die Przewalski-Pferde nach Jahrzehnten wieder in der freien Natur ansiedeln. 8 Pferde wurden für die Auswilderung ausgewählt, aber nur 4 von ihnen, 3 Hengste und 1 Stute, werden sich tatsächlich auf den Weg machen. Denn ihnen schließen sich weitere 4 Huftiere aus dem Tierpark Berlin an. Laut der Züchterin Barbara Dobiaschewa ist das Alter das wichtigste Auswahlkriterium.
Wir versuchen, so junge Pferde wie möglich zu nehmen, von 2 bis zu 5 oder 6 Jahren. In diesem Alter haben sie noch ein gut funktionierendes Immunsystem, das in der Lage ist, auf den Stress und die Veränderungen zu reagieren, die die Anpassung an das Leben in der freien Wildbahn mit sich bringt.
Die Zoos in Prag und in Berlin wollen in den nächsten 5 Jahren mindestens 40 Przewalski-Pferde in der Region Altindala in Zentralkasachstan freilassen. Miroslav Vubek ist Direktor des Prager Zoos.
Kůň Przewalského je poslední a jediný opravdu.
Das Przewalski-Pferd ist das letzte und einzige echte Wildpferd. Alle Pferde, ob Rennpferde oder Mustangs in Amerika, sind Hauspferde europäischer Abstammung. Das Przewalski-Pferd ist hingegen ein asiatisches Wildpferd, eine völlig eigenständige Linie.
Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts gab es viele Herden von Przewalski-Pferden in Asien. Ende der 1960er Jahre starben sie allerdings in der freien Wildbahn aus. Bobek fährt fort.
Die Idee, sie wieder auszuwildern, hatte damals ihre Wurzeln in Prag bei meinem Vorgänger Professor Weselowski. Die Pferde wurden in den Zoos gerettet, in die sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebracht worden waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur noch in Prag und München die besten Zuchtanlagen. Die Tatsache, dass sich diese Pferde in menschlicher Obhut vermehrt haben, ermöglichte es später, sie nach China, in die Mongolei und jetzt nach Kasachstan zurückzubringen.
Am 3. Juni werden Flugzeuge der tschechischen Armee, 3 Hengste und 5 Stuten, nach Arkalik in Zentralkasachstan fliegen. Einen Tag später werden sie im Auswilderungszentrum in Altindala freigelassen.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über die Przewalski-Pferde aus dem Prager Zoo, die in Kasachstan in die freie Wildbahn entlassen werden sollen. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. In 4 Jahren wird Budweis eine der 3 Kulturhauptstädte Europas sein. Das wurde vergangenes Jahr beschlossen. Zeit also für einen Vorabbesuch in der kleinen Metropole in Südböhmen. Till Janssen hat sich die Stadt zeigen lassen, und zwar von Fremdenführer Martin Polak, der Gäste auf Deutsch begleitet. Martin Polak hat auch viele persönliche Geschichten parat, um seine Heimatstadt den Besuchern näher zu bringen. Sie hören eine neue Folge aus unserer Serie über Tschechiens Kreise.
Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise.
Ja, ich bin heute verabredet zu einer Tour durch České Budějovice, Budweis, böhmisch Budweis, wie auch immer man sagen will. Wir sagen bei uns in den Sendungen meistens Budweis. Und ja, sind eigentlich auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Wo wollen wir denn heute vielleicht hingehen? Was wäre Ihr Vorschlag?
Also meine Absicht ist vor allem, das Rathaus zu besichtigen. Und natürlich den Marktplatz, weil das ist das Herz der Stadt. Aber schon unterwegs findet man oder trifft man interessante Plätze und Symbole, die die Stadtentwicklung darstellen und die gewisse Ausdrucksfähigkeit haben.
Vielleicht können Sie noch ein paar Sachen sagen. Wie groß ist Budweis?
Also Budweis hat knapp 100.000 Einwohner. Und diese Einwohnerzahl stagniert seit der Wende. Der Grund ist, dass Flucht aus dem Lande in den 60er und 70er und 80er Jahren verursachte das Wachstum. Und auf einmal stellten sich Hindernisse zu diesem Wachstum. Und so bleibt Budweis wahrscheinlich unter 100.000 länger, vielleicht sogar für immer.
Ja, wir können ja ein Stückchen weitergehen. Wir sind jetzt schon fast am großen Marktplatz, aber blicken hier auf den Schwarzen Turm und auf die Nikolauskirche oder Kathedrale. Was ist das Richtige?
Kathedrale. Der Schwarze Turm ist älter als die Kathedrale, älter als die heutige Kirche, weil die Kirche Ende des 30er Krieges zerstört wurde. Würde hier immer noch die alte Kirche stehen, wäre es ein Juwel sein. An der Kirche wurde der Schwarze Turm als Campanile und Glockenturm aufgebaut und gleichzeitig als Wachturm. Man hat in der Spätgotik angefangen, 1553, aber der Turm wurde im Renaissance-Stil abgeschlossen nach 25 Jahren. Der Turm ist nicht extrem hoch, aber weil die Bausubstanz ist relativ niedrig in dieser Stadt, zum Beispiel im Vergleich mit Pilsen, ragt der Turm hoch über die Dächer und wirkt einfach hoch.
Und man hat wahrscheinlich einen schönen Blick auf die Stadt.
Man hat einen schönen Blick auf die Stadt und im Hintergrund sieht man die Kulisse des Böhmwaldes.
Dann sind wir auch schon auf dem Marktplatz. Mit etwa 1 Hektar Fläche ist er einer der größten in Europa. Er trägt den Namen von König Przemysl Ottakar II., der Mitte des 13. Jahrhunderts Budweis gründete. Der quadratische Platz ist der wichtigste Treffpunkt der Stadt.
Also wir stehen jetzt hier auf dem Budweiser Marktplatz. Und vom Erzählen meiner Eltern, aber auch zum Beispiel von dem Buch von Václav Rada, dort ist sehr schön beschrieben, wie sich die Budweiser Bevölkerung hier jeden Nachmittag traf. Hier, wo wir stehen, an dem östlichen Rand, spazierten die Budweiser Deutschen und Offiziere zum Beispiel, die zu der Garnison gehörten. Der südliche Rand des Marktplatzes war für die Tschechen, das heißt, das war tschechisches Korso, hier war deutsches Korso. Und gegenüber am Rathaus das Rathauskorso und an der Nordseite war das sogenannte Xindelkorso. Also solange kein Telefon gab in dem Sinn wie heute, dass man in der Tasche Handy hat, man wusste, dass man hier Freunde treffen kann und dass man jeden Nachmittag sich hier verabreden kann. Aber wie gesagt, das kenne ich von dem Erzählen meiner Eltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte das Ganze auf. Schon während des Krieges und nach dem Krieg.
Also um den Platz herum sind jede Menge ältere Häuser, teilweise unterschiedlichen Alters, würde ich sagen. Welches ist denn vielleicht das Interessanteste bzw. das Älteste?
Viele Häuser haben gotischen Kern. Und das Interessanteste auf ersten Blick ist wahrscheinlich das grüne Haus an der Nordseite, wo man in den Hof kommen kann und wo man gotische Bauelemente sehen kann. Sonst das Wertvollste in Budweis ist, dass so wie die Stadt einmal im 13. Jahrhundert angelegt wurde, das Straßennetz und der Marktplatz, alles blieb in den Maßstäben wie damals und ist seit der Zeit funktionsfähig. Ist breit genug für Verkehr, damals wie heute. Und der Platz hatte vom Anfang an Lauben. Das ist auch interessant. Rund um den Platz kann man durch Lauben spazieren, was man sehr hoch schätzt, wenn im Sommer große Hitze ist oder wenn es regnet oder wieder im Winter, wenn es schneit, kann man frei hier rund um den Platz spazieren. Und die Hauseigentümer respektieren es.
Es geht weiter auf dem Weg um den Marktplatz.
Wir sind jetzt hier an der Ecke am Rathaus und da sieht man, ist das aus Metall? Oder?
Aus Metall,
ja. Aus Metall. Das ist die Wiener Elle.
Das ist die Wiener Elle. Ich war neugierig, weil muss auch in Wien doch auch eine solche Elle sein. Und auf dem Stephansdom in Wien gibt es aber gleich zwei. Eine bisschen kürzer, eine länger. Und ich wollte vergleichen und messen, welche die gleiche ist, dann ist es die kürzere.
Was wurde gemessen? Also wofür diente sie?
Diese Elle, genauso wie andere solche Maße, dienten dafür, damit man beim Markt die Ehrlichkeit der Händler vergleichen kann, dass sich jeder überzeugen kann, ob Maß passt.
Das Zentrum von Budweis ist auf drei Seiten umrahmt von Wasser. Im Südwesten fließt die Malch in die Moldau. Diese Gegend der Stadt spielte unter anderem eine Rolle bei der Industrialisierung. Ein Name muss dabei genannt werden, und zwar der des Unternehmers Adalbert Lanner, der 1805 in Budweis geboren wurde. Seine Familie war aus Oberösterreich in die Stadt gezogen und im Handel auf der Moldau erfolgreich. Vor allem Salz und Holz wurden umgesetzt. Adalbert Lanner erweiterte das Portfolio aber erheblich.
Wir befinden uns nun am Zusammenfluss der Malch in die Moldau. Dieser Zusammenfluss spielte in der Geschichte eine große Rolle. Einerseits Hochwassergefahr, andererseits wieder, man konnte Holz vom Böhmerwald hier flößen. Und zum Beispiel, was Adalbert Lanner machte, von dem Holz Schiffe bauen. Adalbert Lanner hatte hier Holz aus der ersten Hand, das heißt mit dem besten Preis. Und deshalb konnte er gute Geschäfte machen und er hatte die Schiffe beladen mit Waren zum Norden nach Prag gebracht, aber auch weiter nach Dresden, Hamburg, Magdeburg. Also deshalb hat er gute Geschäfte gemacht.
Und wenn wir schon bei Wasser sind, Budweis ist die Bierstadt. Das sind ja zwei, glaube ich, größere Brauereien, ne? Also ja. Budweiser Bier und Samson. Woher nehmen die ihr Wasser?
Also die Brauereien nehmen Wasser aus tiefen Brunnen. Budweis hatte guten Namen, was Bierproduktion betrifft. Und die Budweiser kleine Brauhäuser haben sich vereinigt und schließlich ein großes neues Brauhaus im Jahre 1795 erbaut. Weil damals Budweis deutschsprachig war, nannten später, als die Zugehörigkeit zur Sprache, das heißt, wer Tschechisch oder wer Deutsch spricht, Bedeutung bekam, begann man das ältere Brauhaus, das Bürgerbrauhaus, als deutsches Bürgerbrauhaus zu bezeichnen, weil die neue Brauerei wurde schon als tschechische Aktiengesellschaft gegründet.
Wie war die Verteilung eigentlich in der Stadt, was deutschsprachig und tschechischsprachig anbetraf?
Budweis war traditionell eine deutschsprachige Stadt. Und dazu führte schon die Tatsache, dass es den Hussiten nicht gelungen ist, Budweis zu erobern. Und so konnte sich die Stadt eigene Tradition behalten, das heißt die katholische Glaube und auch die deutsche Sprache. Und erst die Entwicklung im 19. Jahrhundert nach den Napoleonischen Kriegen führte dazu, dass plötzlich mehr und mehr tschechisch sprechende Bevölkerung in die Stadt umgezogen ist, besonders nach 1848. Es war wichtig für die neu entstehende Industrie, weil Fabriken brauchten Arbeitskräfte und da waren diese neu gekommenen Tschechen aus den umliegenden Dörfern wichtig für die Stadt. Und damit wuchs die tschechisch sprechende Bevölkerung und die Anzahl der Deutschsprechenden stagnierte. Und so kam es, dass um 1900 haben die Tschechen schließlich politisch das Rathaus erobert.
Zurück geht es erneut über den Marktplatz, nun auch mit einem Besuch im Rathaus. Das imposante Gebäude stammt aus dem Barock. Es wurde 1727 bis 1730 errichtet, nachdem der Vorläufer durch Brände stark beschädigt worden war. In der Halle, von der man auch in die Kanzlei des Oberbürgermeisters kommt, stehen vier allegorische Originalstatuen, die eigentlich auf dem Rathaus standen. Sie symbolisieren Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Mäßigung. Neben dem Eingang zum Trauungssaal hängt ein großer und wertvoller Wandteppich. Das Werk hat Cyril Boda in den 1950er Jahren geschaffen. Doch der größte Schatz versteckt sich im Saal selbst.
Wir stehen jetzt hier im Standesamt, was einst der Gerichtssaal war. Deshalb befindet sich oben in der Kuppel oder an der Decke im Deckenfresko Salomon Gericht mit der bekannten Darstellung, wie Salomon entscheidet, wem das Kind gehört, welche Frau ist die echte Mutter.
Von wann ist dieses Deckenfresko?
Also dieses Deckenfresko stammt schon aus der Barockzeit. Das heißt, das ganze Rathaus wurde um 1732 im Barockbaustil umgebaut. Und dieses Gerichtssaal hat das Deckenfresko Salmongericht bekommen.
Die ältesten Gebäude jedoch findet man ein paar Minuten Fußmarsch entfernt am Nordwestende des Zentrums.
Wir stehen jetzt vor der Klosterkirche auf dem Piaristenplatz. Und wie Kulissen am Theater stehen hier einerseits die Kirche und dann das Salzlager, das nach langen Zögern schließlich zum Restaurant umgebaut wurde. Und die Kirche ist eigentlich die älteste Kirche. Man muss unbedingt diese Kirche nennen, weil dieses Kloster hat eine Gründungsurkunde, die für die Stadt fehlt. Und so die Gründungsurkunde des Dominikanerklosters aus dem März 1265 nimmt man als Gründungsjahr für die ganze Stadt.
Und in die Kirche kann man auch rein?
Nicht immer. Natürlich beim Gottesdienst, aber in der Touristenzeit ab April wird die Kirche für die Touristen wieder zugänglich. Aber wir haben noch heute den März.
Wir finden aber dennoch einen Weg, um in die Kirche zu kommen.
Jetzt sind wir dort, wo wir nicht gehen dürfen. Also der Kreuzgang wurde schön restauriert und vor allem für alle geöffnet. Bei Renovierungsarbeiten in den 90er Jahren hat man hier Fresken freigelegt. Das war eine große Überraschung, aber gleichzeitig Freude, weil die Klosterkirche plötzlich an ihre Attraktivität gestiegen ist. Die Bemalung aus der Zeit der letzten Kongregation, aus der Zeit der Redemptoristen, war mehr im Jugendstil romantisch. Und plötzlich fand man unter dem Putz verschiedene, zwar teilweise beschädigte Fresken, aber doch etwas.
Und von wann stammen die Fresken?
Also die Fresken stammen aus dem 15. und aus dem 16. Jahrhundert. Und das Erste, was man hier entdeckt hat, war der große Christophorus oberhalb der rechten Seitenkapelle.
Tillianser war das, der sich die südböhmische Kreisstadt Budweis von Fremdenführer Martin Poag zeigen ließ. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Dort können Sie unter anderem die Schlösser Südböhmens aus der Vogelperspektive bewundern. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Steibergova. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.